Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Diese Ausgabe sprechen wir mit Florian Köbler, dem Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, über das neue Plattformsteuertransparenzgesetz, kommentieren die anhaltenden Streiks und beschäftigen uns mit dem Stand der Mobilitätswende im ÖPNV. In der digitalen Welt geht es immer um Informationen, bisweilen auch darum, dieselben zu verschleiern. So bot zum Beispiel der Onlinehandel eine Möglichkeit, Steuern zu umgehen. Das Plattformsteuertransparenzgesetz soll dies nun ändern. Meine Kollegin Anne-Mareile Walter hat sich mit Florian Köbler, dem Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, über das neue Gesetz und seine Folgen unterhalten.
Ja, wir sprechen hier heute mit Florian Köbler, dem Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, über das neue Plattformsteuertransparenzgesetz. Herr Köbler, welche Folgen hat denn grundsätzlich dieses neue Gesetz für die Finanzverwaltung? Inwiefern wird dadurch auch die Arbeit der Behörden erleichtert?
Ja, Frau Walter, zunächst mal herzliches Dankeschön, dass ich dabei sein darf bei Ihrem Podcast. Und die Frage, was das neue Gesetz für die Finanzverwaltungen bringt, kann man eigentlich relativ leicht beantworten, und zwar bessere Kontrollmöglichkeiten. Also, wir haben im Grunde genommen ein Zwei-Schritt-Verfahren hinter uns. Der erste Schritt, da ging es im Bereich der Umsatzsteuer. Viele werden sich noch erinnern, das war vor ungefähr 3 Jahren, wo sich sehr, sehr viele Händler aus China dann registriert haben. Und zwar wurden die Plattformen haftbar gemacht für all die Fälle, wo Anbieter, die sich auf diesen Plattformen rumgetummelt haben, steuerlich nicht in Deutschland registriert waren. Und das war damals ein unglaublich großer Betrug, der da vorgegangen ist. Und jetzt macht man den zweiten Schritt mit dem sogenannten Plattformsteuertransparenzgesetz und zieht eben die Erkenntnisse auch auf den Bereich der Ertragssteuern. Also nicht mehr nur Umsatzsteuer, sondern eben auch Ertragssteuern. Und der große Punkt ist dabei, dass die Plattformen, die eben von diesem neuen Gesetz umfasst werden, jetzt erstmalig für das Jahr 2023 eine Meldung abgeben müssen, und zwar bis Ende März. Normalerweise eigentlich eher immer bis zum Ende Januar des Folgejahres, aber nachdem es jetzt der erste Versuch ist, hat man das Ganze mal auf Ende März ein bisschen kulanterweise nach hinten verschoben. Was wird gemeldet? Im Grunde genommen, wer wie viele Transaktionen hatte, aber eben auch die Höhe dieser Transaktionen. Voraussetzung allerdings, dass man einen gewissen Mindestbetrag überschreitet. Also uns geht's, der Steuerverwaltung geht es jetzt nicht darum, wenn jetzt jemand gelegentlich irgendwelche gebrauchten Waren verkauft, sondern uns geht es wirklich darum, die schwarzen Schafe zu finden, und zwar diejenigen, die halt einfach systematisch Steuern betrügen. Und da hat eben die Erfahrung der Vergangenheit gelehrt, dass das auf Plattformen sehr häufig der Fall ist. Und dieser Temu-Skandal aus der letzten Woche, wo es ja auch um Steuerbetrug in Millionenhöhe ging, dass diese Plattformen halt mittlerweile gang und gäbe geworden sind. Und ja, und es nicht so ganz leicht ist, die Einhaltung von Steuergesetzen da auch zu kontrollieren.
Ja, mal eine Rückfrage. Und zwar sind ja, also Sie haben es ja gerade schon erklärt, Plattformen wie zum Beispiel jetzt Airbnb oder eBay verpflichtet, bestimmte Händler zu melden. Wo verläuft denn die Grenze jetzt auch zwischen dem gewerblichen und privaten Handel?
Ja, das ist jetzt nicht ganz so leicht. Da muss man nämlich auch wieder unterscheiden zwischen der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer. Jetzt, wenn man mal von der Einkommensteuerseite, also von der Ertragssteuerseite herangeht, dann ist man immer dann gewerblich tätig, wenn man eine Tätigkeit nachhaltig mit Gewinnerzielungsabsicht verbringt. Also das heißt erstens, ich muss nachhaltig tätig sein. Also zum Beispiel, ich muss jede Woche was verkaufen, jeden Monat was verkaufen und, was dazu kommt, ich will damit Gewinn machen. Und da fallen also schon mal die Mehrheit derjenigen raus, die beispielsweise einfach, ich sag mal, gebrauchte Ware von ihren Kindern verkaufen oder halt, weiß ich nicht, irgendwie ein altes Fahrrad, weil da ist keine Gewinnerzielungsabsicht in der Regel dahinter. Es sei denn, ich handle jetzt mit Antiquitäten. Aber im Grunde genommen, es braucht eine Gewinnerzielungsabsicht. Im Bereich der Umsatzsteuer ist die Schwelle ein bisschen niedriger. Also hier reicht es aus, wenn man regelmäßig versucht, gewerblich tätig zu sein. Also da fehlt es an der Gewinnerzielungsabsicht. Allerdings, und das ist jetzt die Rettungsklausel für sehr, sehr viele, Es gibt die sogenannte Kleinunternehmerregelung, die eben besagt, dass bis zu einer Schwelle von 22.000 Euro im Jahr man die sogenannte Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kann. Und das heißt, man wird dadurch nicht umsatzsteuerpflichtig.
Wer kontrolliert denn, ob die Plattformen ihrer Meldepflicht nachkommen?
Zuständig für die Überwachung des Plattformsteuertransparenzgesetzes ist das Bundeszentralamt für Steuern, also eine Bundesbehörde. Und diese Bundesbehörde muss kontrollieren, ob die Plattformen a. ihrer Meldepflicht nachkommen und b. ob die Daten, die dort eben anlanden, einer gewissen Taxonomie entsprechen, also entsprechend geclustert sind. Und dann werden diese Daten dort aufbereitet. Und nachdem das Bundeszentralamt für Steuern, also die Steuerverwaltung, wie wir sie kennen, die Finanzämter, das ist ja eine Länderangelegenheit, aber die Daten kommen dann eben von dieser Bundesbehörde, werden Richtung Finanzämter gesandt und dort landen die dann meinetwegen im Finanzamt Hamburg an und werden dann beim entsprechenden Steuerpflichtigen eingespielt und die Kollegen und Kolleginnen dort werden dann irgendwann mal kontrollieren, ob es plausibel ist. Also zum Beispiel, der hat einen Gewerbebetrieb, einen Einzelhandel mit Farben zum Beispiel und der hat halt dann auf eBay auch Einkünfte in diesem Farbbereich erzielt von, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Euro. Und wenn der jetzt in seinem Gewerbebetrieb Einnahmen in Millionenhöhe erklärt, dann ist es ja durchaus wahrscheinlich, dass die da drin sind. Aber wenn er eben keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb erklärt, dann werden die Kollegen definitiv mal nachfragen. Und was sehr, sehr häufig jetzt im privaten Umfeld halt zu beobachten ist, sind jetzt gar nicht so sehr eBay, Amazon und Co., sondern es sind halt auch so Plattformen wie Airbnb, ja, wo halt dann einfach die Wohnung systematisch untervermietet wird, mehrmals. Und da ist es halt so, das ist einkommensteuerpflichtig. Und da kann dann schon mal eine Nachfrage des Finanzamts kommen.
Können Sie noch einmal die Auswirkungen des neuen Steuertransparenzgesetzes auf die Verwaltungsarbeit erläutern?
Insgesamt wird das Ganze nicht zu einer drastischen Vereinfachung führen. Also langfristig, aber das sind dann andere Zukunftsperspektiven, müssen wir, glaube ich, in der Steuerverwaltung zusehen, dass wir in eine digitalere Wirtschaft kommen. Also das fängt dann an beim Austausch von elektronischen Rechnungen im B2B-Bereich. Aber ich denke, und andere Länder sind da auch weit voraus, wie Italien, die machen diese elektronischen Rechnungen auch im B2C, also Business-to-Customer-Bereich. Und wenn wir dahin kommen, dann wird es für die Steuerverwaltung tatsächlich leichter zu kontrollieren, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger leichter. Denn wenn wir Daten haben, und Daten sind halt mal das Gold unseres Jahrhunderts, dann können wir den Bürgerinnen und Bürgern auch mehr Serviceleistungen zur Verfügung stellen, beispielsweise eine vorausgefüllte Steuererklärung, eine vorausgefüllte Umsatzsteuererklärung. Und da würden wirklich beide Seiten davon profitieren. Das Plattformsteuertransparenzgesetz dagegen sehe ich persönlich eher als Schutzmechanismus, um den fairen Markt zu gewährleisten, aber eben auch um Steuerkriminalität, Hinterziehung aufzudecken. Also das Ziel von dem Gesetz ist in erster Linie, man will die ehrlichen Steuerbürger schützen.
Sie hatten es gerade schon angesprochen. Wie hoch wird denn aus Ihrer Sicht der Anteil an Schwarzhändlern sein, denen durch das neue Gesetz das Handwerk gelegt wird?
Also ich hoffe natürlich, dass es gelingt, möglichst allen Händlern, die da schwarz unterwegs sind, das Handwerk zu legen. Ich gehe aber davon aus, dass es unrealistisch ist. Warum ist es unrealistisch? Weil die Personalkapazitäten in den Finanzämtern nicht in den Himmel hinauswachsen. Also das heißt, man wird sich schon fokussieren müssen, leider, auf die Fälle, wo halt der vermeintlich extremste Betrug stattfindet. Und man wird dort eben dann mit zuerst mal Nachfragen arbeiten, aber dann auch gegebenenfalls mit Betriebsprüfungen. Aber es kann natürlich auch bis hin zur Steuerfahndung kommen. Also insofern, meine Hoffnung ist eigentlich zweierlei. Erstens, dass diejenigen, die hier wirklich massiv betrügen, dass man davon erfährt und dass man dann entsprechend mit unseren Mitteln rausgehen kann. Ich habe es gesagt, Steuerfahndung, Betriebsprüfung. Aber ich erwarte mir durch dieses Plattformsteuertransparenzgesetz auch eine abschreckende Wirkung. Also das heißt, dass die Leute draußen eben wissen, Achtung, der Staat bekommt über diese Plattformen alle Infos über die Verkäufe, die ich getätigt habe. Und wenn ich jetzt eben in der Steuererklärung unehrlich bin, dann ist ein sehr, sehr hohes Risiko, dass das Ganze entdeckt wird. Und ja, wir wissen ja auch, dass Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt ist und dass es hier um hohe Bußgelder geht und es geht hin bis zur Freiheitsstrafe.
Herr Köbler, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, gerne.
Gute Arbeitsbedingungen sind wichtig und richtig. Das Mittel der Gewerkschaften, diese für ihre Mitglieder zu erkämpfen, sind Streiks. Das stößt prinzipiell auf Verständnis. Aktuell steigt jedoch der Unmut angesichts der vielen Streiks bei ÖPNV, Bahn und auch an Flughäfen. Mein Kollege Ralf Kutsch kommentiert die aktuellen Streiks zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Es spricht Scarlett Lüsser.
So wie die Deutschen nun einmal sind, haben sie in den vergangenen Wochen und Monaten gesittet gestreikt. Es gab zwar lautstarke Proteste auf den Straßen, die begründet waren. Aber es herrschte keine Wut, wie zum Beispiel in Frankreich. Es gab keine aggressiven Parolen, keine Ausschreitungen. Fast stoisch nahmen die Kundinnen und Kunden des öffentlichen Personennahverkehrs, der Bahn, der Flughäfen ihr Schicksal hin. Wer zum Beispiel die vielen Menschen gesehen hat, die sich klaglos in eine bereits knüppeldick überfüllte Berliner U-Bahn zwängten, konnte diese Haltung nur bewundern. Ein Schulterzucken, vielmehr nicht. Stattdessen Gelassenheit. Diese Gelassenheit konnten allerdings nicht alle aufbringen. Und das zu Recht. Gestreikt wurde zum Beispiel beim Verband medizinischer Fachberufe, einer Berufsgruppe, die man bisher nur selten auf der Straße sah und die nun ihrem Unmut Luft machte. 330.000 medizinische Angestellte, Arzthelferinnen, Arzthelfer und Auszubildende des Verbandes gingen erstmals auf die Straße. Das ist ein Novum in der 60-jährigen Geschichte des Verbandes. Die Gewerkschaften wissen, dass sie nur wahrgenommen werden, wenn die Beschäftigten öffentlich und laut ihre Stimme erheben. Das haben sie getan. Doch irgendwann muss es eine Verständigung mit den Gewerkschaften geben. Ob in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen ist nicht wichtig. Aber das Ziel des Ganzen muss eine Einigung sein. Es ist richtig, dass die Gewerkschaften ihre Forderungen deutlich machen und für die Interessen ihrer Mitglieder kämpfen. Gleichzeitig ist es auch entscheidend, dass die Beteiligten an den Verhandlungstisch zurückkehren und nach einer Lösung suchen, die für alle akzeptabel ist. Weitere Streiks würden die Bürgerinnen und Bürger nur unnötig belasten. Es ist an der Zeit, vernünftige und faire Kompromisse zu finden und die Tarifauseinandersetzungen zu beenden. Weitere Streiks mit Flug- und Zugausfällen, mit langen Staus und übervollen Bussen sind den Bürgerinnen und Bürgern auf Dauer nicht mehr zuzumuten. Das wissen auch die Gewerkschaften. Die Betroffenen haben sich lange genug in Geduld geübt. Die Streiks brachten bisher nicht das ganz große Drama, wie viele befürchteten. Die Gewerkschaften fordern mehr Lohn und verbesserte Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Das ist ihr Job. Auf beiden Seiten sind Augenmaß und Kompromissfähigkeit gefordert. Nur sollte die Kirche im Dorf bleiben.
Während die Beschäftigten des ÖPNV für bessere Gehälter streiken, befindet sich der Nahverkehr seit Jahren in einer Umstellung auf neue, klimafreundlichere Antriebe. Doch aktuell sieht man vielerorts nur vereinzelt E-Busse auf den Straßen. Daher haben wir uns damit beschäftigt, was es braucht, um die Mobilitätswende weiter voranzutreiben. Es spricht Paul Schubert.
Der ÖPNV soll eine der tragenden Säulen der Mobilitätswende werden und auch selbst einen großen Wandel vollziehen. Auch wenn bereits einige große Schritte zur Umstellung der Antriebe auf Batterie- und Wasserstoffbasis gemacht wurden, so bleibt noch viel zu tun und investieren. Batterie- und wasserstoffbetriebene Busse sind noch nicht überall ein alltägliches Bild. Selbst in Vorreiterstädten wie Hamburg, die bereits 600 alternative Busse besitzen, gibt es viele Strecken, auf denen die dieselbetriebenen Busse weiter Vorrang haben. Um das zu ändern, muss weiter in den Ausbau der Infrastruktur und die Beschaffung von Bussen investiert werden. Nach wie vor eine wahre Mammutsaufgabe, der sich die kommunalen Verkehrsunternehmen stellen. Motiviert für diese Herausforderung sind die Unternehmen. Aber sie sehen sich gerade in Fragen der Finanzierung vor großen Herausforderungen. Zumal die Förderung der Anschaffung von E-Bussen durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr dieses Jahr nicht mehr im Haushalt vorgesehen sind. Eine Förderung der Anschaffung durch Bund und Länder ist aber notwendig. Denn Kommunen und KVUs können die gewaltigen Kosten der Flottenumrüstung nicht alleine stemmen, erklärt Ingo Wortmann, Geschäftsführer Mobilität des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Die Förderinitiative des Ministeriums wurde stark nachgefragt und in Anspruch genommen, wie Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin im BMDV, bestätigt. Dieser Fakt würde allein schon aus den vielen Bewerbungen hervorgehen, die das Ministerium für die Förderung erhielte. Wortmann fordert eine klare Finanzierung der Wende und kein Hangeln von Haushalt zu Haushalt. Kluckert wies auf dem Mobility Move Congress 2024 jedoch auch darauf hin, dass eine dauerhafte Förderung der Beschaffung von E-Bussen keine Lösung ist. Zwar sei eine Unterstützung der KVU wichtig, aber der Bund kann und will diese Finanzierung nicht allein übernehmen. Es müssen gemeinsame Wege gefunden werden und es gilt für alle Lösungen offen zu bleiben, sagte die Staatssekretärin. Schließlich ist das Ziel die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und nicht die Förderung bestimmter Technologien. Hier liegt auch ein weiteres Problem der Verkehrswende im ÖPNV. Der Umstieg von einer etablierten Technologie, dem Dieselbus, hin zu Technologien, die zum Teil noch Kinderkrankheiten aufwiesen, so Wortmann. Zwar wird die Leistung der Batteriebusse immer besser, aber der höhere Preis bleibt bestehen. Doch selbst mit einer gemeinsamen Finanzierungslösung steht der ÖPNV noch vor großen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Schließlich verfehlt Deutschland seit Jahren seine Klimaziele im Bereich der Mobilität. Daher müssen die Anstrengungen in den kommenden Jahren noch größer ausfallen, um diese Rückstände wieder aufzuholen. Auch was die Fragen der Finanzierung angeht, seien diese häufig mit kreativen Lösungen machbar. Es sei also ein Problem der Haltung und nicht immer eine des Geldes, erklärt Marissa Reiserer, Verkehrsexperte bei Greenpeace Deutschland in einer Diskussionsrunde. Damit die Verkehrswende im ÖPNV und die damit verbundenen Klimaziele gelingen, braucht es neben Geld, Aufwand und Zeit auch ein Umdenken in der Bevölkerung und in der Politik.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass wir Sie auch nächstes Mal wieder begrüßen dürfen. Bis dahin!